Hallo und herzlich willkommen zum CZF Webradio. Schön, dass du wieder dabei bist und wir wollen heute mal reinhören, was denn so am letzten Sonntag los war, nämlich im Gottesdienst im CZF im christlichen Zentrum in Frankfurt. Ja, und jeder Gottesdienst beginnt ja mit einem circa 30-minütigen Lobpreis und dann kommt eben die Predigt und da wollen wir doch jetzt einfach mal direkt in den Gottesdienst einsteigen.
Wie immer starten wir unser Gottesdienst mit Lobpreis an, aber ich möchte gerne, dass wir mal aufstehen und vorher kurz beten für diese Zeit. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart und ich danke dir, dass wir dich loben und preisen und dass wir das dürfen, Herr, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen und wir loben dich für alles, was du bist, dass du so gut zu uns bist, dass du uns jeden Tag deinen Weg zeigst und dass du uns sprichst, Herr. Ich danke dir für deine Güte, für dein Licht in unserem Leben. Ich danke dir für alles, was du tust. Du bist die Erlösung unserer Probleme und du bist alles, Herr. Wir wollen dich loben und preisen mit unserem Herzen, mit ganzem Herzen, mit unseren Gedanken, mit unserem ganzen Körper, mit alles, was wir haben. Wir wollen dich loben und preisen, Herr. Denn du bist Gott und du bist Herr. Amen. Klatsch in die Hände und lass es singen. Hier bin ich, um dich zu finden. Denn du schenkst mir Gnade, Herr. Wird unser mein Opfer sein, eroberst bist nur du allein. Ich kann nicht anders, als dich zu verehren. Denn du bist Gott, du bist Herr. Du kannst das Leben, geb ich dir. Du regierst in Ewigkeit. Ich will dich immer.
Niemals auf. Wir geben niemals auf.
Jesus, du bist der König, du bist unser Gott. Wir beten dich an, Herr, für alles, was du in unserem Leben getan hast bis jetzt. Wir danken dir, Herr, und für alles, was du in unserer Zukunft machen wirst. Wir danken dir, Herr. Wir danken für alles, dass wir dich haben, dass wir zu dir kommen dürfen, Herr. So wie wir sind mit unseren Schwächen, mit unserem Fehler. Du bist König, Herr. Du bist König. Du bist unser Licht und du bist so gut, so gnädig, Herr. Wir danken, dass deine Liebe so groß ist. Jeden Tag, Herr. Halleluja. Mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dort finde ich dich im Verborgenen, mein Glaube trägt im tiefen Meer. Mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Für mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters. Für mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue, lass mich auf. Du mich hilfst, du mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, als ich fest im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters. so weit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm. Denn ich bin dein und du bist mein. Deinen Namen ruf ich an. Jesus, Jesus, schau so weit ich sehen kann. Und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm.
In this life I lose, how I follow you. Jesus, wir danken dir, dass wir dir nachfolgen dürfen. Wir danken dir, dass du uns vorausgegangen bist. Wir danken dir, Jesus, dass du uns ein Vorbild geworden bist in allem. Dass du auf diese Erde kamst, dass du alles losgelassen hast an Gutem. Dass du den Himmel im wahrsten Sinne des Wortes verlassen hast, um auf diese Erde zu kommen. Dass du uns ein Leben gezeigt hast, wie wir leben können. Und darüber hinaus, dass du in den Tod gegangen bist, dass du für uns gestorben bist, so auferstanden bist, dass du alle unsere Schuld und Sünde auf dich genommen hast. Dass du uns Erlösung gibst. Errettung, Heilung, Befreiung, Veränderung. Ein gutes, starkes Leben. Mit dir. Ja, dass du in uns lebst und durch uns durchleben möchtest. Ehre sei dir, Herr. Wir folgen dir gerne nach. Es gibt nichts Besseres. Ehre sei dir, Jesus. Amen. Amen. Und einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite zum Gottesdienst Number 5 in Bezug auf unsere Gemeindeaktion Jakobusbrief Glauben leben. Wir haben ja letzte Woche gesammelt für die Flutkatastrophe und für die Opfer und insbesondere für eine Gemeinde in Grimma, nämlich die evangelische Elim-Gemeinde in Grimma, die wiederum eine Solidargemeinschaft in Grimma mit anderen Organisationen zusammenbildet und das ganze Geld wird so in einen großen Topf getan und daraus werden dann die ganzen Schäden oder hoffentlich alle Schäden, die da in Grimma und in der Umgebung entstanden sind, auch wirklich bewältigen können. Und wir haben zusammengelegt 2031,57 € und das haben wir auch schon überwiesen. Also super, ganz, ganz herzlichen Dank an euch alle. Und als ich das so gedacht und gesehen habe, habe ich gesagt, ja, der Paulus hat schon in Apostelgeschichte 20 gesagt, stets war ich euch ein Vorbild, wie ihr durch harte Arbeit den Armen helfen konntet. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung, es ist segensreicher zu geben, als zu nehmen. Und glaubt mir, alle, die segensreich geben, da fließt auch Segen in unserem Leben zurück. Und in diesem Sinne auch gleich für die Kollekte heute. Sei bereit zu geben, sei großzügig. Ich glaube, Großzügigkeit wird wirklich in deinem und in meinem Leben belohnt, wenn wir bereit sind, wirklich zu geben. Das bringt definitiv Segen. Es geht nicht nur um Kohle. Zeit, Geld, Liebe, Engagement, den anderen sehen, den anderen höher achten als sich selbst. Jesus, und wir danken dir für dieses Geld, was wir überweisen durften. Wir danken dir aber auch für alle Spenden heute. Wir danken dir überhaupt für die finanziellen Mittel, die du jedem Einzelnen von uns und uns als Gemeinde gibst, damit wir unser Leben gestalten können, damit wir dein Reich bauen können. Und diese Aussage, die du getätigt hast, dass Geben wirklich seliger, recht glücklicher macht und auch ein seligeres Leben produziert, als einfach nur zu nehmen, das ist wahr. Und wir ehren dich dafür und wir sagen dir ganz herzlichen Dank. Amen. Okay, darf ich die Helfer bitten, die Kollekte einzusammeln. Wer gerne via EC-Karte spenden möchte, dort hinten rechts von mir in der Ecke, kannst du via EC-Karte spenden. Ich habe noch ein paar Ansagen während der Kollekte. Erstens, wir haben eine Taufe, und zwar am Sonntag, den 30. Juni. Also alle diejenigen, die sich gerne taufen lassen möchten, am Sonntag, den 30. Juni gibt es eine Taufe im Rahmen eines großen Gemeindefestes. Und wer sich taufen lassen möchte, trägt sich bitte in eine Liste ein. Und es gibt am Mittwoch, den 26. Juni um 19 Uhr ein Taufvorgespräch. Das ist Bedingung, dass alle, die sich taufen lassen wollen, da wirklich dabei sind. Um 19 Uhr, also tragt euch ein und das wird cool. Das wird ein richtig schönes Happening, weil wir machen daraus wirklich ein Gemeindefest. Das heißt, dass wir auch im Hof grillen, dass wir nachher feiern zusammen mit den Täuflingen, dass wir richtig schöne große Party machen. Und dafür brauchen wir noch oder benötigen wir für sozusagen, wir grillen im Hof, aber wir hätten gerne eine ganze Menge an Salate und wer gerne einen Salat mitbringen möchte oder und auch einen Kuchen, anschließend, manchmal ist das Süßes nach dem Deftigen auch noch cool. Da liegen, glaube ich, Listen auch aus, wo man sich eintragen kann, Salate mitbringen kann oder einen Kuchen mitbringen kann. Cool, wenn du dich einträgst, dass wir nicht 43 Kartoffelsalate haben und 42 Marmorkuchen oder sowas, sondern ein bisschen abwechslungsreich. Deswegen cool, wenn man sich auch einträgt, dass man ein bisschen gucken kann, was haben wir denn schon. Das wäre klar. Und es werden auch noch Mitarbeiter gesucht. All das findest du dort. Und was wir machen werden während dieses Gottesdienstes, eine Aufnahme, CZF-Aufnahme. Wir hatten letztens eine Welcome Lounge und in der Welcome Lounge wird vorgestellt, wer wir als CZF sind, was wir machen und so weiter. Und wer Teil dieser Gemeinde werden möchte, kann sich auch ganz konkret aufnehmen lassen. Das ist wie so ein Aufnahmeritus. Und das werden wir am 30. machen, auch während des Gottesdienstes. Alle, die also bei der Welcome Lounge dabei waren und gerne aufgenommen werden möchten in CZF, sagen, boah, ich möchte Teil dieser Gemeinde und ich möchte es doch irgendwie äußerlich zeigen. Ich möchte irgendwie das nicht nur so in meinem Herzen haben, sondern auch äußerlich demonstrieren. Das machen wir am 30. und dann kannst du dich bei der Inge oder bei mir melden. Und last but not least, schon mal vorab, am 7.7. ist noch ein bisschen hin, aber auch wieder noch nicht so weit, ist der Frankfurt Ironman. Also die Alteingesessenen wissen das mittlerweile. So, und das heißt, wir feiern nicht morgen unseren Gottesdienst, sondern abends unseren Gottesdienst. So, das ist nur mal schon darauf hingewiesen, weil morgens kommt man in der Regel sehr, sehr schwer in CZF, weil wir zwar nicht hermetisch, aber ganz stark abgeriegelt sind, weil die Jungs fahren mit dem Rad einmal quer ums CZF. Also nicht ganz, ein bisschen weiter natürlich, aber wir fahren die Hanauer hoch bis nach Bad Vilbel, bis Friedberg und kommen dann aber die Bad Vilbel wieder runter und dann drehen die hier ihre Runden zweimal. Und dann ist es sehr schwer, also die Hanauer ist komplett gesperrt und in Bad Vilbel und Kaben, die ganzen Ecken, gibt es noch ein paar Schleusen, aber wir umgehen das in der Regel und machen deswegen mal Abendgottesdienst. Das nur mal so als Hinweis. Okay, bevor die Inge predigt, wollen wir unserer Tradition treu sein und für die Menschen beten, die uns unter anderem hoffentlich auch sehr, sehr am Herzen liegen. Die nennen wir VIP, Very Important Person, und meinen die Menschen, Freunde, Bekannte, die wir kennen, die Jesus noch nicht kennen. Und wo wir uns über alle Maßen wünschen, dass sie zum lebendigen Glauben an Gott kommen. Das machen wir eine Minute Stille, jeder an seinem Platz, aber dass wir das für die beten. Jesus, für uns ist es ein großes Vorrecht, dich zu kennen, unser Leben mit dir zu gestalten. Und unser Wunsch ist es, dass andere Menschen in unserem unmittelbaren Umfeld, und du hast die Namen ja gehört, der Menschen, die uns total am Herzen liegen, dass sie dich erfahren, dass sie dich erkennen, dass sie dieses Leben auf dieser Erde schon mit dir gestalten und dass sie ein Leben erhalten in Ewigkeit mit dir. Herr, und so erbeten wir, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, so wie du es wünschst. Und du bist die Erkenntnis, Jesus. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit, du bist das Leben. Und das erbeten wir in deinem Namen und in deiner Autorität, Jesus. Amen.
So, hallo. Hier sind wir. Ich war etwas aufgeregt im Vorfeld der Predigt. Ich saß hier, meine Hände wurden etwas schweißnass, Adrenalin ging nach oben und ich dachte mir, hallo Inge, was ist denn jetzt los? Ich meine, ich stehe ja nicht das erste Mal hier vorne, und aber heute war ich etwas aufgeregt. Und ich denke, es hat damit zu tun, dass mich dieser Jakobusbrief so sehr begeistert. Ich bin so begeistert von dem Jakobus, und der Jakobus, der geht ja so richtig in die Vollen mit seinem Brief. Und schon, auch wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Jakobus ist ein Freund klarer Worte. Und ich glaube, wenn wir uns mal drauf eingelassen haben, dann kann das auch sehr, sehr entspannend sein. Jakobus, der redet einfach nicht um den heißen Brei herum. Und was mir so gut gefällt und was ich so immer mehr entdecke, ist, der Jakobus, der hat eine Leidenschaft und er hat eine Liebe für Jesus. Und ja, der Jakobus, der liebt die Gemeinde. Und in seinem Brief, da ringt er regelrecht um jeden einzelnen Christen. Und er will den Lesern seines Briefes einfach eine Hilfe geben, wie unser Leben gelingen kann. Und heute und in dieser Woche geht es um die Kapitel 4, 13 bis 17 und die Kapitel 5, 1 bis 11. Und das ist richtig viel Stoff, und deswegen lasst uns gleich mal durchstarten. Jakobus 4, 13 bis 17. Nun zu euch, die ihr sagt, heute oder spätestens morgen werden wir in die und die Stadt reisen. Wir werden ein Jahr lang dort bleiben, werden Geschäfte machen und werden viel Geld verdienen. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Weile zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Doch was macht ihr? Ihr rühmt euch selbst und prahlt mit euren überheblichen Plänen. Alles Rühmen dieser Art ist verwerflich. Denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Starke Worte, die der Jakobus hier uns heute zuruft und sagt. Und ich denke, Jakobus wendet sich hier mit seinem Text an Menschen, die ganz offensichtlich richtig große Zukunftspläne machen. Und ich denke, da drin erkennt sich auch jeder von uns wieder. Ein großer Teil unseres Lebens, unseres Denkens dreht sich darum, Pläne zu machen. Für große, für kleine Dinge. Heute habe ich dies und jenes zu tun oder im Urlaub fahre ich, ich fahre in Urlaub, ich fahre nach Österreich. Wir machen große und kleine Pläne. Die eigene Ausbildung, die Weiterbildung, die Ausbildung der Kinder, wir planen Hochzeiten, wir planen den Hausbau, die Baufinanzierung, wir setzen uns Ziele, die wir erreichen wollen. Und weil wir verantwortlich sind, planen wir für den Fall unserer Berufsunfähigkeit, wir planen für die Rente und wir planen auch für den Fall, dass wir sterben. Und auch in der Gemeinde planen wir. Wo wollen wir in 5 Jahren sein? Wo wollen wir in 10 Jahren sein? Und alle diese Pläne, die sind erforderlich und sie sind notwendig. Insbesondere auch deswegen, weil wir in einer sehr differenzierten und komplizierten Gesellschaft leben. Du siehst also, wie sehr Planen unser Leben bestimmt. Und da ist keiner von uns ausgenommen. Und so können auch gerade diese Verse für uns heute richtig gut und wichtig sein. Und für einen treuen Christen gehört eine sorgfältige Planung zu einer guten Haushalterschaft. Das lesen wir schon im Korinther 1, 4 bis 2. Von Verwaltern aber verlangt man, dass sie sich als treu erweisen. Also eine gute und vorausschauende Planung, die ist notwendig und die ist richtig. Soweit sind wir uns einig. Aber was ist es dann, was der Jakobus hier bemängelt? Was gefällt ihm nicht? Woran stört er sich? Ich verstehe es so. Ihm geht es hier nicht um das Plänemachen an sich, sondern es geht ihm um den Geist, um die Motivation, die dahinter steht. Was Jakobus beanstandet, ist, wenn wir einfach drauf losplanen, ohne im Blick zu haben, dass auch unsere Zeit in Gottes Händen steht. Psalm 3, Vers 16. Da heißt es ganz klar, meine Zeit steht in deinen Händen. Was Jakobus also anmahnt ist, wenn wir so planen, als hätten wir alles in unseren eigenen Händen, als könnten wir alle Faktoren gut überschauen und indem wir alles aus eigener Kraft mit unseren eigenen Mitteln planen, durchführen und erreichen können. Und das ist es, worauf uns Jakobus heute hinweisen will. Dass es nicht gut ist, wenn wir einfach drauf losplanen, wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen und es so gestalten, wie wir es wollen und wie wir es für uns als gut empfinden, ohne dass wir dabei Gott und seinen Willen für unser Leben und unseren konkreten Alltag im Blick haben. Und neben dem unabhängigen Planen, da kreidet Jakobus hier noch etwas an. Wir neigen oft dazu, vor anderen mit unseren Plänen, mit dem, was wir können, mit dem, wozu wir alles fähig sind, ein bisschen zu prahlen und anzugeben, mit unserem Besitz, mit unseren Leistungen, mit unseren Zukunftsgedanken, ohne uns vielleicht dafür zu interessieren, was Gott eigentlich mit unserem Leben vorhat. Und wir Menschen, auch wir heutigen Christen, wir stehen in besonderem Maße in der Gefahr, diesen Geist der Unabhängigkeit von Gott zu pflegen und Raum zu geben. Warum ist das so? Weil wir planen müssen. Wir müssen planen, um in diesem Leben und in dieser Gesellschaft bestehen zu können. Und zum anderen auch, weil wir einfach ganz, ganz großartige Möglichkeiten und Fähigkeiten haben, Dinge aus eigener Kraft in die Wege zu leiten und umzusetzen. Und oftmals fragen wir dann gar nicht mehr danach, was ist Gottes Plan für mein konkretes Leben, für dein Leben, für das Leben unserer Gemeinde. Es ist also nicht nur ein Problem unserer Zeit, das sehen wir im Jakobusbrief. Es sieht so aus, als hätten die Gemeinden damals in ihrem Alltag Gott aus dem Blick verloren. So kam es anscheinend von einem guten Miteinander zu einem heftigen Gegeneinander. Von Einheit kam es zu Konkurrenzkampf und auch Krampf, ja. Jeder hielt sich für den Größten, prahlte voreinander mit seinen Taten und Leistungen. In Vers 14, da zeigt Jakobus das Problem auf, wenn wir von Gott losgelöst planen, Ziele setzen und dann einfach losrennen. Vers 14. Dabei wisst ihr nicht einmal, was morgen sein wird. Was ist schon euer Leben? Ein Dampfwölkchen seid ihr, das für eine kleine Zeit zu sehen ist und dann wieder verschwindet. Da schmiedet ihr Pläne und arbeitet für eure Zukunft und doch kann ganz schnell euer eigener Tod euch einen Strich durch die Rechnung machen. Keiner weiß, was morgen ist. Der Mensch ist wie ein Ausatem bei kaltem Wetter. Der Atem, wenn wir ausatmen bei kaltem Wetter, der ist nur ganz kurz sichtbar und dann zack, ist er auch schon wieder verschwunden. Und genauso ist euer Leben, sagt Jakobus. Ihr plant und lebt drauf los, als wenn ihr noch 100 Jahre zu leben hättet. Und morgen können alle Pläne durch Computercrash, Krankheit, Unfall oder sogar durch Tod zunichte gemacht werden. Und Jakobus fragt, was ist dann mit all euren großartigen und wunderbaren Plänen? Und so stellt sich natürlich die Frage, wie können wir denn gut und richtig planen? Und Jakobus gibt uns den Rat, statt einfach drauf loszuleben und die Zukunft in die eigene Hand zu nehmen, sollen wir danach fragen, was Gott will, was er mit deinem Leben, mit meinem Leben, was Gott mit unserem Leben vorhat. Vers 15. Statt solche selbstsicheren Behauptungen aufzustellen, solltet ihr lieber sagen, wenn der Herr es will, werden wir dann noch am Leben sein und dieses oder jenes tun. Manchmal ist das so bei uns zu einer liebgewordenen, simplen Redewendung geworden, dass wir sagen, ach, wenn Gott will und ich lebe, werde ich diese Reise machen, ich werde jenes Auto kaufen, diesen Menschen heiraten, in diesem Haus leben oder hier oder dort arbeiten. Und viel zu leicht stellen wir diesen Satz einfach unseren eigenen Plänen und Gedanken voran, um dann doch zu tun, was wir eigentlich schon immer tun wollten. Aber Jakobus will mehr, als dass wir unserem eigenen Leben einfach nur eine heilige Floskel voranstellen. Ich denke, dass Jakobus in seiner Bestandsaufnahme über das Leben der damaligen Christen nicht das Planen kritisiert, sondern er kritisiert den Lebensstil, er kritisiert die innere Haltung, er kritisiert ihre Motivation. Es geht hier also um etwas viel, viel Grundlegenderes. Und wie in dem ganzen Brief geht es Jakobus tatsächlich um die praktische Gestaltung unseres Lebens mit Gott und nicht nur um die Art und Weise, wie wir unsere Zeitplanung umsetzen und gestalten. Und da sind wir, die wir heute leben, genauso gefährdet wie die Christen der damaligen Zeit. Gerade wenn du jemand bist, der richtig tolle und besondere Fähigkeiten hat oder wenn du so ein richtiger Aktivmensch bist, dann stehst du besonders in der Gefahr, nach deinen eigenen Plänen und in deinem eigenen Vertrauen auf deine eigene Kraft, mit deinen eigenen Mitteln und zu deiner eigenen Ehre zu arbeiten. Ich finde, das ist schon ganz schön harter Tobak, mit dem uns hier der Jakobus konfrontiert. Aber was Jakobus hier schreibt, ich finde, das deckt sich auch mit der Lehre Jesu und auch mit Paulus, wie wir in den letzten Wochen in den Predigten schon gesehen haben. Paulus sagt im 1. Korinther 3, nun kann man mit den unterschiedlichsten Materialien weiterbauen. Manche verwenden Gold, Silber, kostbare Steine. Andere nehmen Holz, Schilf oder Stroh. Doch an dem Tag, an dem Christus sein Urteil spricht, wird sich zeigen, womit jeder gebaut hat. Dann nämlich wird alles im Feuer auf seinen Wert geprüft und es wird sichtbar, wessen Arbeit dem Feuer standhält. Hat jemand fest und dauerhaft auf das Fundament Christus weitergebaut, wird Gott ihn belohnen. Verbrennt aber sein Werk, wird er alles verlieren. Alles, was nicht auf dem Fundament Christus gebaut ist, wird vergehen und hat keinen Bestand vor Gott. Es ist zum Scheitern verurteilt. Alles, was nicht auf dem Fundament Christus gebaut wird. Und vielleicht nicht unbedingt in diesem Leben, aber vielleicht dann, wenn wir eines Tages vor Gott stehen und er unser Leben anschaut und beurteilt. Und ich denke, dass diese Frage, die müssen wir uns immer wieder und sollten wir uns immer wieder stellen, ist Jesus das Fundament unseres Lebens? Ist er die Grundlage unserer Entscheidungen, der täglichen Entscheidungen und auch der langfristigen Entscheidungen? Oder wo weiche ich von dem Weg ab? Wo verliere ich Jesus aus dem Blick? Wo renne ich einfach los, ohne nach Gott und seinen Plänen zu fragen? Und Moses, dieser wirklich große Glaubensheld der Bibel, der ist ein gutes Beispiel dafür, wie das, was aus eigenem guten Willen passiert, wie das total scheitern kann. 2. Mose 2, 11 bis 15. Mose war erwachsen geworden. Einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, einen Mann aus seinem Volk. Mose sah sich nach allen Seiten um, und als er sich überzeugt hatte, dass außer ihnen niemand in der Nähe war, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder dorthin und sah zwei Hebräer miteinander streiten. »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?«, fragte Mose den, der im Unrecht war. Der Mann erwiderte, »Was geht dich das an? Bist du unser Aufseher oder Richter? Willst du mich jetzt auch umbringen, wie gestern den Ägypter?« Mose erschrak. »Es ist also doch herausgekommen«, dachte er. Und als der Pharao von Moses Tat erfuhr, wollte er ihn hinrichten lassen. Doch Mose flüchtete nach Midian. Mose hat die Not seines Volkes gesehen und er wollte seinem Volk beistehen. Er hat aufbegehrt gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Das war zunächst mal gut. Aber Mose hat nicht nach Gottes Vorstellungen gefragt, wie er gegen das furchtbare Unrecht vorgehen könnte. Er hat nicht gefragt, Gott, hast du einen Plan, wie dieses Volk, das auch mein Volk ist, aus der Sklaverei befreit werden kann? Nein, Mose ist losmarschiert, hat nach seinen eigenen Plänen, aus seiner eigenen Kraft, mit seinen eigenen Mitteln und zu seiner selbstgewählten Zeit gehandelt und wollte etwas für sein Volk tun. Und es wurde ein richtig, richtig übler Fehlschlag. Am Ende hat er nichts für sein Volk erreicht. Er steht am Pranger, muss um sein Leben fürchten und flüchten. Und ich glaube, Jakobus geht es in unserem Text heute um die Frage, wessen Wille geschieht in meinem Leben? Ist es Gottes Wille, der geschieht? Oder ist es mein Wille? Und ich denke, das zeigt sich so ganz konkret in der Art und Weise, wie ich meine Tage gestalte, meine Woche, mein Leben plane, wie ich meine Ziele setze. Gestalte ich mein Leben in der Abhängigkeit zu Gott und aus meiner Beziehung zu ihm? Bringe ich Gott einfach nur meine eigenen Ideen, damit er sie absegnet? Oder räume ich Gott tatsächlich die Herrschaft über meine Zeit ein und frage, Herr, was willst du heute von mir? Was hast du mit meinem Leben vor? Mach mich sensibel für deine Pläne, mach mich sensibel für deine Wege. Im Vaterunser beten wir, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so oft bei Erden. Wir beten und wir sehnen uns danach, dass Gottes Wille in unserem Leben geschieht. Und Jesus fasst es in Matthäus folgendermaßen zusammen. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Jesus geht es um die richtige Priorität bei der Planung unseres Lebens und bei der konkreten Gestaltung jedes einzelnen Tages. Und dabei verspricht uns Jesus, dass keiner, der zuerst nach dem Willen Gottes fragt, in seinem eigenen Leben zu kurz kommen wird. Und hinter all unseren Planen, hinter den großen Plänen, unter den kleinen Plänen, da steckt auch immer die Frage nach dem tiefen Lebenssinn. Und ich denke, das ist doch das, was uns Menschen bewegt und wonach wir suchen. Wir suchen Sinn, wir suchen Ziele, wir suchen Heimat. Wir wollen ankommen, ein Ort, an dem unsere Seele Ruhe findet, an dem wir zu Hause sind. Und da, sagt Jakobus, bei dieser Suche, bei all unserem Suchen, da sollen wir nicht nur Gott aus den Augen verlieren, sondern wir sollen unseren Blick auf Gott ausrichten. Und David hat es in ganz feiner Weise und aus eigenem Erleben aufgezeigt, Psalm 62, die Verse 2 und 6. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe und von ihm kommt mir Hilfe. Bei Gott allein kommt meine Seele zur Ruhe, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Bei Gott ist unsere Hilfe und bei Gott ist unsere Hoffnung. Wir müssen nicht ruhelos und getrieben durch unser Leben gehen. Wir müssen nicht der Zeit hinterherlaufen, wenn wir wissen, dass wir in Jesus unser Leben gefunden haben. Und auch wenn diese 5 Verse aus dem Jakobusbrief erstmal ziemlich ermahnend und vielleicht auch ein bisschen ungemütlich klingen, so geht es doch Jakobus so richtig mit Leidenschaft und mit Liebe darum, uns zum Leben zu verhelfen, zu einem Leben, in dem wir gelassen und zufrieden durch den Tag gehen können. Es geht um ein Leben, in dem wir auch annehmen können, wie unsere jeweilige Lebenssituation ist, so wie sie sich gerade darstellt und so wie Gott sie für uns vorgesehen hat. Über die Vergangenheit können wir nicht verfügen. Die Vergangenheit ist vergangen. Und die Zukunft steht auch nicht in unserer Hand. Das Einzige, über das wir wirklich verfügen können, ist die Gegenwart. Ist genau dieser eine Moment hier und jetzt, in dem wir uns gerade befinden. Und entweder wir leben diesen Moment und kosten ihn voll aus, oder wir leben ihn nicht. Und deshalb hat Jesus auch gesagt, in Matthäus nochmal, macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Jesu Wunsch für dein Leben und für mein Leben ist, dass wir uns nicht mit Sorgen um unser Leben betrügen, dass wir bei ihm Ruhe finden, dass wir gelassen und zufrieden jeden einzelnen Tag unseres Lebens leben und ausschöpfen. Unsere Zeit und alles, was sie ausmacht, ist in Gottes guten Händen. Schauen wir uns mal Vers 17 an. Da sagt Jakobus, denkt also daran, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, macht er sich schuldig. Und das Gute ist dabei nicht immer das, was mir persönlich scheinbar und oberflächlich betrachtet gut tut. Das Gute ist auch nicht immer das, was ich selbst für gut halte. Gut ist auch nicht immer das, was die menschliche Moral dazu erklärt. Sondern gut ist allein, was Gott will. Und Gott will Gutes. Gott will Gutes für dein Leben, für mein Leben und für die Menschen in deiner Umgebung. Und das Gute nicht zu tun, sagt Jakobus, das ist Sünde. Genauso wie ohne Gott in den Tag hineinzuleben. Ich finde, das sind schon ganz schön klare und eindeutige Worte, die Jakobus uns hier mit auf den Weg gibt. Und Jakobus gibt uns einen ganz einfachen Ratschlag für unser alltägliches Leben. Er sagt, stell dich dem, wo sich dir täglich neu die Gelegenheit bietet, Gutes zu tun. Und in der Regel merken wir das auch. Wir spüren, wo wir Gutes tun können. Da ist der Mensch, der mir gegenüber sitzt, der vielleicht ein Lächeln braucht. Eine alte Dame, der wir über die Straße helfen können. Ein Mensch, der unseren Anruf braucht und so weiter. Und ich denke, Jakobus, der macht uns Mut, mit offenen Augen durch jeden einzelnen Tag zu gehen, den Gott uns schenkt. Und die Gelegenheiten, die sich uns bieten, auch zu nutzen. So, jetzt fragst du dich, wie kann das gehen? So ein Anruf, ein Gespräch oder wenn ich jemand helfe, der es gerade braucht, das kostet doch auch Zeit. Zeit, die ich gar nicht habe. Das mag sein, aber zu einem Leben nach Gottes Standard, dazu gehört es auch, dass wir uns nicht von unseren eigenen Planungen gefangen nehmen lassen und besetzt und unsere Zeit besetzt halten, sondern dass wir auch frei und offen sind und auch flexibel bleiben für Gottes Aufträge, die er uns vielleicht genau heute für diesen Tag geben möchte. Ja? Wir sollen sorgfältig mit unserer Zeit umgehen und doch ist es wichtig, dass wir die Bereitschaft haben, offen für Gottes Pläne zu sein, flexibel für Gott zu bleiben. Und das ist eine Spannung. Es ist notwendig zu planen auf der einen Seite und gut strukturiert auch sein Leben zu leben, aber auf der anderen Seite auch flexibel zu Gott zu bleiben. Und diese Spannung, da leben wir drin und da müssen wir uns immer wieder neu ausjustieren. Und denken wir mal darüber nach, wie oft hätten wir Gelegenheit, Gutes zu tun, aber wie oft sagen wir, nein, dazu habe ich jetzt keine Zeit, ich habe meinen Tag anders geplant. Stellen wir dann unsere Planung überhaupt noch in Frage? Sind wir dazu bereit? Denken wir in der konkreten Situation vielleicht noch daran, Gott zu fragen, ob wir vielleicht hier doch tätig werden sollen und unsere eigene Planung mal hinten anstellen? Ich glaube, es braucht ganz, ganz, ganz viel Demut, sich Gott zu unterstellen. Es braucht Demut, sich Gottes Willen zu unterstellen und ihn zu fragen, vielleicht auch von unseren eigenen Plänen zurückzutreten und möchten sie noch so gut sein. Es braucht Demut anzuerkennen, dass Gottes Pläne um so viel besser sind als das, was wir jemals planen können. Und es braucht Demut zu fragen: Gott, was willst du? Wo gibt es heute Gelegenheit, Gutes zu tun? Was brauche ich heute zum Leben? Was kann ich heute dankbar genießen? Und letztlich geht es um die Frage, wer bestimmt mein Leben? Bestimmt Jesus mein Leben oder bestimmt mein Terminkalender mein Leben? An wen glaube ich? An meine eigene Planung oder an Jesus und seine Führung? Vielleicht denkst du jetzt so, ja, ist ja alles ganz schön und gut, was du hier erzählst, liebe Inge, aber wie kann ich denn wissen, was Gott wirklich will für mich und für mein Leben? Du willst den richtigen Weg gehen. Du willst am richtigen Platz in deinem Leben sein. Du willst die richtigen Aufgaben in deinem Leben tun. Aber du weißt nicht genau, wie das aussieht. Wie sieht es aus, sich von Gott und von seinem Heiligen Geist leiten zu lassen? Und du fragst dich, woran kann ich denn Gottes Willen für mein Leben erkennen? Und dazu habe ich dir mal 5 Ideen und 5 Gedanken mitgebracht. Erstens, eins, wo wir ganz sicher sein können, worin wir Gottes Willen erkennen können, das ist die Bibel. Im Studium der Bibel lernen wir Gott, sein Wesen und seinen Willen erkennen. Und Gott ist da ganz klar und eindeutig. Micha 6, Vers 8. Es wurde dir, Mensch, schon lange gesagt, was gut ist und wie Gott möchte, dass du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander umgeht und demütig vor Gott euer Leben führt. Durch die Bibel können wir also erfahren, was Gott für dein und für mein Leben möchte. Aber dazu müssen wir die Bibel eben auch lesen. Zweitens, um Gottes Willen für unser Leben zu erkennen, ist ganz klar, dass wir mit Gott in Kontakt und in enger Verbindung sein müssen. Das heißt, wir müssen mit ihm sprechen, wir müssen sozusagen unser Innerstes auf Empfang stellen. Das heißt dann aber noch nicht unbedingt, dass wir in jedem Fall eine klare Weisung von Gott bekommen. Tu dies, tu jenes, geh diesen Weg, geh diesen Weg. Das kann sein, aber das muss nicht sein. Manchmal kann es auch bedeuten, dass wir einen bestimmten Weg nicht gehen, wenn wir in unserer Zeit mit Gott irgendwie so eine leise innere Unruhe verspüren. In Apostelgeschichte 16, die Verse 6 und 7, da wird von den Missionsreisen des Paulus berichtet. Paulus wollte eigentlich nach Ephesus, aber so heißt es dann in der Bibel, der Heilige Geist verwehrte es ihnen. Okay, Ephesus ging nicht mehr. Dann dachte er, oh, Bithynien ist ein guter Ort, um dort zu missionieren, und er wollte nach Bithynien gehen. Aber auch da lesen wir, doch der Geist Gottes ließ es ihnen nicht zu. Paulus erhielt also keine Bestätigung für seine Missionspläne. Aber er war sensibel für die leisen Impulse, die von Gott kamen und die er wahrgenommen hat. Und er war demütig genug, sich danach zu richten. Und dann sind wir bei Punkt 3. Was machst du, wenn du trotz allem Fragen, trotz allem Beten keine Antwort bekommst? Dann kann das bedeuten, dass du einfach auf dem bisherigen Weg weitergehen sollst. Dass du das tust, was dir vor den Füßen liegt. Und genauso hat Paulus es gemacht. Wenn wir die Geschichte weiter verfolgen, dann können wir sehen, dass der einzige Weg, der noch offen war, der nach Troas war, eine Hafenstadt in Kleinasien. Und Paulus ist einfach einen Schritt nach dem nächsten gegangen, ohne weit in die Zukunft zu blicken. Er ist gegangen, demütig und im Vertrauen auf Gott. Viertens. Aber manchmal kann es sein, dass wir eine Entscheidung treffen müssen, bevor wir einen Schritt weitergehen. Was machen wir dann? Was machst du dann? Nochmal Paulus. Auch Paulus musste sich entscheiden, als er in Troas angekommen war, wohin sollte die Reise jetzt weitergehen? Ich denke, Paulus hat sicher gefragt, er hat gebetet. Vielleicht hat er Gott auch um ein Zeichen gebeten. Er hat um Klarheit gebeten. Und Paulus hat ein Zeichen bekommen. Ein Traum, in dem er aufgefordert wird, nach Mazedonien zu gehen. Das ist im heutigen Griechenland. Und dieser Schritt, den Paulus damals gemacht hat, das war der erste Schritt, durch den das Evangelium sich dann über ganz Europa ausgebreitet hat. Manchmal ist es so, dass Gott uns so ein Zeichen gibt. Ein Traum vielleicht, ein Bibelwort, das in eine bestimmte Situation in ganz besonderer Weise zu uns spricht. Wir empfinden es dann wie eine klare, geöffnete Tür, während andere Türen und Möglichkeiten verschlossen bleiben. Gott kann uns die Richtung auch durch den Rat reifer Christen anzeigen. Oder auch einfach durch die Tatsache, dass wir für bestimmte Fähigkeiten, dass wir für bestimmte Aufgaben die Fähigkeiten, die Zeit haben und dass wir einfach gebraucht werden. Und trotzdem, ein Zeichen für sich allein genommen, das ist noch nicht ausreichend. Es kann leicht passieren, dass wir dann vorschnell etwas als ein Zeichen Gottes deuten, gerade wenn es darum geht, dass unsere eigenen Wünsche erfüllt werden sollen. Aber wenn mal ein Zeichen, wenn eine Bestätigung von Gott da ist, dann sollen wir auch nicht zögern. Dann sollen wir wirklich losgehen. Und wenn von Gott her Klarheit da ist, dann hilft uns das auch, wenn es manchmal schwierig ist, den Weg weiterzugehen. Noch ein letzter Punkt. 5. Was aber machst du, wenn es kein Zeichen gibt, wenn der Rat anderer Christen wenig überzeugend ist oder auch der Rat sich widerspricht? Dann kannst du nur noch eins machen. Dann solltest du dich in aller Demut an Gott wenden. Herr, hier bin ich. Lenke du meine Gedanken, lenke du meine Überlegungen, die Klugen und die weniger Klugen, sodass dein Wille für mich in meinem Leben geschieht. Und dann dürfen wir entscheiden, nach bestem Wissen und Gewissen. Denn wir sind auch reife Christen. Wir sind erwachsene Christen. Und Gott erwartet und mutet uns auch zu, eigene Entscheidungen zu treffen. Und wenn dies in echter Nähe und Verbundenheit zu Gott geschieht, dann können wir manchmal im Rückblick feststellen, dass durch unsere Entscheidung etwas Gutes herausgekommen ist. Besser als das, was wir zu der Zeit, wo wir die Entscheidung getroffen haben, gedacht haben. Gott hat gute Pläne für dein und für mein Leben. Gehen wir weiter im Jakobusbrief. Die Verse 5, Kapitel 5, 1 bis 12. Hier geht es um Reichtum und die Geldgier. Nun zu euch, ihr Reichen. Ihr werdet noch weinen und klagen über all das Elend, das über euch hereinbricht. Euer Reichtum verkommt und die Motten zerfressen eure kostbaren Kleider. Euer Gold und Silber ist so wertlos wie verrostetes Eisen. All das wird euch anklagen. Ihr selbst werdet vergehen wie euer Reichtum. Warum habt ihr euch so kurz vor dem Ende dieser Welt nur darum gekümmert, euren Reichtum zu vermehren? Aber Gott hat den Schrei der Arbeiter gehört, die ihr um den verdienten Lohn betrogen habt. Euch dagegen ist es auf dieser Erde gut ergangen. Ihr habt in Saus und Braus gelebt und euch doch nur für den Schlachttag gemästet. Alle, die euch dabei im Weg waren, habt ihr verurteilt und umgebracht, weil sie sich nicht gegen euch wehren konnten. Jakobus, das ist echt manchmal, der ist ein richtiger Härtner, wenn es um die Frage geht, wo ist unser Herz? Knallhart rechnet er hier mit denen ab, denen es nur um das liebe Geld geht, egal um welchen Preis. Und er beschreibt sie als hartherzige, geizige Ausbeuter, die dem Gericht schon verfallen sind. Und ich empfinde, er beschreibt sie fast mit prophetischem Blick. Er sieht ihren Reichtum schon als verfault und verrostet vor sich liegen. Und ihr vergammeltes Geld wird sie anklagen und im Gericht als Zeuge gegen sie auftreten. Jakobus sieht ihr Ende und ihren Untergang schon als besiegelt und als beschlossene Sache. Ich finde, das sind ziemlich starke Worte und vielleicht auch ein bisschen ein Schlag ins Gesicht mit Blick auf unsere Bürgerlichkeit, auch auf unsere eigene Anpassung an die Gesellschaft, an die Leistung, an den Wohlstand, an Materialismus, an Konsumverhalten. Und dennoch verstehe ich Jakobus' Worte nicht so, dass es hier um eine Gesellschaftskritik geht, sondern ich glaube, er fordert uns Christen zur Besinnung auf. Indem er uns das Ende dieser geldgierigen Menschen so drastisch vor Augen führt, will er uns warnen, nach denselben Denkmustern zu leben. Jakobus ist hier tatsächlich ziemlich einseitig, genauso einseitig wie Jesus, der sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Wenn wir das ernst nehmen, dann bedeutet das nicht gleichzeitig, dass wir uns radikal aus der Gesellschaft zurückziehen, den Beruf aufgeben, alle Güter verkaufen und von der Hand in den Mund leben. Ich glaube, dass weder Jakobus noch Jesus das so gemeint haben. Und dennoch wird unser gesamtes Leben und konkret unser Lebensstil von Jakobus hinterfragt. Wofür leben wir eigentlich? Wie heißen die Ziele unseres Lebens? Welchen Stellenwert nimmt das Geldverdienen in unserem Leben ein? Dienen wir wirklich Jesus oder vielleicht doch dem Mammon? Dem Anhäufen von Geld und Besitz, dem Streben nach immer mehr, um im Mainstream dieser Zeit mithalten zu können. Und genauso wie Jesus fordert Jakobus uns heraus. Entweder ein Leben für Jesus oder ein Leben für den Mammon. Ein bisschen von beidem geht nicht. Und so klar und eindeutig wie der Jakobus ist, der lässt uns aber nicht ohne Trost und auch nicht ohne Ermutigung. Die Verse 7 bis 11. Meine Brüder, lasst euch nicht entmutigen und wartet geduldig auf den Tag, an dem der Herr kommt. Muss nicht auch der Bauer mit viel Geduld Sonne und Regen abwarten, bis er im Herbst die Ernte einfahren kann? Auch ihr müsst geduldig sein und dürft nicht mutlos werden, denn der Herr kommt bald. Macht euch mit eurer Ungeduld nicht das Leben schwer, liebe Brüder. Sonst wird Gott euch verurteilen. Bedenkt, der Tag des Gerichts ist nah und der Richter steht schon vor der Tür. Nehmt euch ein Beispiel an den Propheten, die im Auftrag Gottes gesprochen haben. Wie vorbildlich und mit welcher Geduld haben sie alle Leiden ertragen. Solche Menschen sind wirklich glücklich zu nennen, die so standhaft waren und Gott treu geblieben sind. Denkt doch nur an Hiob. Ihr alle habt schon gehört, wie geduldig er sein Leiden ertragen hat. Und ihr wisst, dass Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führte. Jakobus ermutigt die Gemeinde und ermutigt auch uns heute, dass wir diese eine große Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird, dass wir die nicht aus dem Blick verlieren, dass wir mit dieser Hoffnung als Nachfolger Jesu leben. Und um mal ganz ehrlich zu sein, es kann so leicht passieren, diese Hoffnung aus dem Blick zu verlieren, wenn das Leben mal gerade gut läuft, wenn alles prima im Fluss ist, wozu sich dann noch nach einer weit entfernten Perspektive ausstrecken. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich habe mich bei der Vorbereitung der Predigt, da bin ich manches Mal wirklich innegehalten und habe mich gefragt, Inge, wie sieht es eigentlich mit deiner Zukunftshoffnung aus? Wie stark lebe ich im Hier und Jetzt mit dieser großen Perspektive? Und manchmal ist sie mir tatsächlich weit, weit weg. Und ich habe wieder ganz neu für mich entdeckt, wenn wir mit dieser Hoffnung und mit dieser Perspektive leben, dann hat das Auswirkungen auf unser Leben heute. Oder andersrum gesagt, Christen, die nicht mehr wirklich mit der Wiederkunft Jesu rechnen, die verlieren auch in ihrer Gegenwart den Blick für die Wirklichkeit Gottes. Ein christlicher Glaube ohne diese Zukunftshoffnung, der wird irgendwann saft- und kraftlos und er verkommt zu einer reinen Moralvorstellung. Am Ende stehen wir dann da mit der Lehre vom guten Menschen. Und jetzt liegen mittlerweile 2000 Jahre dazwischen, dass Jesus gesagt hat, er kommt wieder. Und wir sind immer noch aufgerufen, an dieser Hoffnung festzuhalten. Und wie gesagt, das ist nicht immer so einfach. Stell dir mal die Situation vor, wenn sich Besuch anmeldet, dann stellt man sich drauf ein. Man räumt die Wohnung auf, man kocht Kaffee, macht alles blitzeblank, stellt vielleicht noch Kuchen auf den Tisch. Auf jeden Fall soll der Gast wissen, er wird erwartet und er ist willkommen. Und wenn sich der Besuch um einige Minuten verspätet, dann ist das nicht weiter tragisch. Schlimm ist es nur dann, wenn aus den Minuten Stunden werden und wenn man telefonisch nicht nachfragen kann, weshalb der Eingeladene eigentlich nicht kommt. Und wenn der Besuch dann nach mehreren Stunden immer noch nicht da ist, dann wird doch kein vernünftiger Mensch mehr mit dem Gast rechnen. Man wird den Kuchen selber essen und sich anderen Dingen zuwenden. Ist doch so, oder? Und ich denke, genau in diesem Dilemma stecken wir Christen mit dem Thema, wenn es um die Wiederkunft Jesu geht. Seit 2000 Jahren wird die Wiederkunft Jesu geglaubt und verkündigt. Aber bisher ist in dieser Welt noch alles beim Alten und Jesus ist noch nicht wiedergekommen. Und trotzdem ruft uns Jakobus zu. Heute, an diesem Tag, haltet geduldig aus bis zur Ankunft des Herrn. Jakobus erklärt nicht, weshalb Jesus so lange auf sich warten lässt. Aber er geht von der Tatsache aus, Jesus kommt wieder. Er rechnet mit der Wiederkunft Jesu wie mit einem ganz festen und sicheren Termin. Und christlicher Glaube ohne diese Zukunftshoffnung ist Glaube ohne wirkliches Leben. Wenn Jesus nicht mehr der Kommende für uns ist, dann wird er über kurz oder lang auch nicht mehr der Gegenwärtige für uns sein können. Das Wissen um die Tatsache, dass Jesus wiederkommt, dass Gott allein das letzte Wort spricht, das lässt mich hier und heute anders als Christ leben. Wie der Bauer, den Jakobus uns hier als Vorbild gibt, genauso sollen wir als Christen leben. Wir sollen geduldig auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus warten. Und wenn Jakobus uns im Angesicht der Wiederkunft Jesu zu Geduld ermahnt, dann sagt er nicht, legt die Hände in den Schoß, steckt den Kopf in den Sand, ihr könnt ja doch nichts machen, sondern er schreibt, macht euer Herz stark, macht euer Herz stark. Und mit Blick auf die Wiederkunft Jesu sind wir Christen aufgefordert, unseren Glauben so zu leben und so zu handeln, dass deutlich wird, dass Christus der Herr der Welt ist, dass er der Gegenwärtige und dass er auch der kommende Herr ist. Weil Christen Menschen der Zukunft sind, sollen sie auch hoffnungsvolle Zeichen der Zukunft setzen. Und wie kann das aussehen? Vers 9, klagt nicht übereinander, sagt Jakobus. Es ist so leicht, über andere zu klagen und zu reden, zu kritisieren, schlecht zu machen. Und je mehr ich an dem anderen auszusetzen habe, desto besser stehe ich selber da. Und nach Jakobus soll man Christen daran erkennen, dass sie nichts Schlechtes übereinander sagen. Christen soll man daran erkennen, dass wir uns gegenseitig nicht in Grund und Boden kritisieren, sondern dass wir einander in Liebe zugewandt bleiben. Und in all seinen Aufforderungen im Jakobusbrief geht es um die Liebe. Um die Liebe zu Jesus, um die Liebe zum Nächsten. Christen, Zusammenfassung, Christen, die mit dem Kommen Jesu rechnen, das sind also Menschen, die sich in ihrem Leben und ihrer Planung allein auf Jesus verlassen. Die demütig darum ringen und danach suchen, dass der Wille Gottes in ihrem Leben geschieht. Das sind Menschen, die sich nicht von Geld, Ruhm und Ehre blenden lassen. Das sind Menschen, die nicht schlecht übereinander reden, sondern die einander in Liebe zugewandt sind und auf deren Wort man bauen und sich verlassen kann. Das sind Menschen, die demütig sind und lernen, Dinge hinzunehmen, die sie nicht ändern können, aber die auf der anderen Seite auch mutig genug sind, Dinge zu ändern, die sie ändern können. Und um mit Jakobus abzuschließen, ihr wisst, dass Gott in seiner Barmherzigkeit und Liebe alles zu einem guten Ende führt. Amen. Ich würde gerne noch beten. Und was mich an diesem Text wirklich so begeistert hat, das ist auch wieder so dieser Gedanke, unser Herz wieder auf die Wiederkunft Jesu auch auszurichten. Ich glaube, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass da jeder immer wieder auch davon betroffen ist, dass wir das aus dem Blick verlieren. Und das macht uns dann aber auf lange Sicht gesehen wirklich saft und kraftlos. Und wer da mit mir gehen kann, für den möchte ich jetzt gerne auch beten. Und Jesus, ich möchte erstmal danken, Herr, dass du nicht nur der Gegenwärtige bist, sondern dass du auch der kommende Herr bist. Herr, dass du uns das so fest zugesichert hast, dass du kommen wirst und dass du vom Himmel her wiederkommen wirst. Und Herr, wir warten jetzt schon 2000 Jahre darauf, dass du wiederkommst. Und manchmal sind wir müde, manchmal verlieren wir das aus dem Blick. Und wir möchten dich so sehr bitten, Herr, dass du uns durch deinen Heiligen Geist auch wieder auf diese große und herrliche Perspektive ausrichtest. Herr, dass wir mit deiner Wiederkunft auch rechnen, dass wir mit der Perspektive Himmel und was du dort alles Großartiges für uns vorbereitest, Herr, dass wir das nicht aus dem Blick verlieren. Und Jesus, wir möchten dich so bitten auch für unser Leben im Hier und Jetzt, Herr. Herr, dass du uns hilfst durch deinen Heiligen Geist, dass wir nicht einfach nur losrennen und Pläne machen, Herr, weil wir es vielleicht gut können und weil wir so viele tolle Möglichkeiten haben, sondern dass du uns, Heiliger Geist, immer wieder auch dazu bewegst, einfach mal innezuhalten, zur Ruhe zu kommen und zu fragen, Gott, was möchtest du mit meinem Leben? Was möchtest du mit meinem heutigen Tag? Wo willst du, dass ich meinen Blick hinwende? Wo willst du, dass ich vielleicht Gutes tue? Und Herr, wir danken dir so sehr, dass du uns so vielfältige Möglichkeiten auch gegeben hast, zu wissen, was du für unser Leben möchtest, Herr. Herr, dass wir dich ganz direkt auch fragen können. Vielleicht bekommen wir nicht immer Antwort, aber vielleicht schenkst du uns auch Impulse. Herr, wir können wissen, wie wir leben sollen aus deinem Wort. Und ich möchte so sehr beten, Herr Jesus, dass du uns so die Liebe auch für dein Wort und auch eine Leidenschaft und aber auch die Disziplin, dass du das wieder neu in unser Herz hineinlegst, dass die Bibel nicht einfach nur irgendwie ein gutes Buch für uns ist, sondern dass wir wissen, dass es, ja, sie spricht aus deinem Herzen und in ihr können wir deinen Willen und deinen Geist erkennen. Und Jesus, wir beten, Herr, dass du mit uns bist, Herr, dass dein Segen mit uns ist und dass du uns jeden einzelnen Tag leben lässt, Herr, in der nahen und engen Verbindung zu dir, Herr. Dass wir dich suchen, dass wir nach dir fragen und dass wir uns immer wieder nach dir und deinem Willen ausstrecken. Amen.
Ja, das war er dann also, der Gottesdienst vom letzten Sonntag. Und ja, wenn du vielleicht auch mal live dabei sein möchtest, dann würde uns das ganz besonders freuen. In jedem Fall bist du ganz, ganz herzlich eingeladen ins CZF, ins Christliche Zentrum nach Frankfurt oder besser gesagt nach Fechenheim ins Industriegebiet. Postalisch heißt das Ganze Salzschlürferstraße Nummer 15 und wir beginnen wie jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Also ganz herzliche Einladung. Und dann bleibt mir jetzt dir nur noch ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Und vielleicht sehen wir uns vielleicht ja sogar schon morgen. Also mach's gut. Am Mikro sagt Tschüss. Lass geht's nach.